Wirtschaftswissen, der DIHK-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DIHK-Podcasts Wirtschaftswissen. Und wir senden am 23. Juni 2026, genau 10 Jahre nach dem Brexit-Referendum. Und zu Gast hier ist Clemens Kober, Referatsleiter Handelspolitik, transatlantische Beziehungen und EU-Zollfragen, der damals das Geschehen schon verfolgte, was, das kann man schon sagen, ein wirtschaftliches Großereignis war für die Europäische Union, auch für Großbritannien. Hatte man damals, als sich Großbritannien dafür aussprach, die Europäische Union zu verlassen, mit diesem Ausgang gerechnet?
Hallo aus Brüssel und ich kann mich, glaube ich, wie viele noch gut erinnern, wie das damals war und auch nachvollziehen, diese ganze Unsicherheit. Ich glaube, um die Frage kurz zu beantworten, die meisten hatten nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Das hat ja auch dann gezeigt, wie aufgeregt die Diskussionen danach liefen. Nochmal kurz zurückzuspulen, die Briten damals hatten schon in den 70er Jahren ein Referendum und waren dann natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil von der EU, für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig, ein Partner, ein Mitgliedstaat, der sehr stark auch für offene, regelbasierte Handelsregeln weltweit und generell eine Offenheit eingetreten ist. Aber es gab natürlich schon lange Diskussionen über die europäische Integration und bevor dieses Referendum stattfand, hatte ja auch der damalige Premierminister nochmal Nachverhandlungen, wenn man das so nennen kann, geführt, ein paar Wochen davor und hatte da auch ein paar Ergebnisse erzielt. Aber bis zum Vortag von dem Referendum war eben der Ausgang sehr knapp und das Ergebnis war ja auch sehr knapp. Es waren wenige Prozentpunkte, die da die Mehrheit ausgemacht haben. Und wenn man die Kampagnen verfolgt hat, dieser Befürworter, hat man auch gesehen, dass es da ganz unterschiedliche Ideen gab. Das ging von, wir bleiben ja auch im Binnenmarkt drin, bis hin zu, das UK kann jetzt endlich frei seine Handelspartner wählen und Standards neu setzen und alles verändern. Das heißt, für die deutsche Wirtschaft war das damals natürlich schon ein unglaublich schwieriger Moment. Niemand wusste, wie es weitergeht.
Mhm. Du hast jetzt schon beschrieben, dass man schon in den 70ern sich Gedanken darüber machte, über das Verhältnis innerhalb der Europäischen Union. Welche Erwartungen, auch welche Versprechen hat man denn da vor Augen gehabt seitens der Briten, als es um den Brexit ging? Was genau wollte man erzielen? Wenn du sagst, es ist eigentlich gar nicht so richtig klar gewesen im Vorfeld der Abstimmung, aber was war das Ziel dahinter?
Ja, ich glaube, das war auch während den Brexit-Verhandlungen ein schwieriges Thema, weil man eben gemerkt hat, dass da unterschiedliche Interessen gab in UK, in der britischen Wirtschaft, auch innerhalb der Regierungen, der mehreren Regierungen, die es ja gab, die erstmal den Austritt aus der EU verhandelt haben und danach ein neues, mehrere Abkommen, die heutzutage die Basis dieser Handelsbeziehungen und Investitionsbeziehungen sind. Ein ganz großes Stichwort waren sicher die Handelsabkommen und das hat man ja gesehen, dass das UK dann eben sehr schnell zum Beispiel ein Abkommen mit Australien abgeschlossen hat. Das hat die EU inzwischen übrigens auch gemacht. Und der Anstoß damals für die Verhandlungen mit Australien in der EU hat ja auch das UK gegeben als Mitglied. Damals noch, das war ein großes Interesse, dass die EU mit Neuseeland und mit Australien verhandelt. Also diese Handelsabkommen, die das UK jetzt eben als Land abschließen kann, das nicht in einer Zollunion ist mit anderen Ländern, war sicher ein großes Thema. Die Frage spaltet da aber auch die Wirtschaft im UK, ob man als kleinerer Handelspartner wirklich so viel bessere Handelsabkommen schließen kann als größere Einheit. Das ist ja aus unserer Sicht auch ein großer Vorteil der EU, dass wir eben als einer der größten Binnenmärkte der Welt Handelsabkommen schließen können, die uns viel nützen. Das war sicher eine der größten Forderungen, die immer in der britischen Debatte aufkamen.
Jetzt insgesamt 10 Jahre nach diesem Brexit-Referendum, wie würdest du sagen, wie steht die Wirtschaft in UK da? Welche wirtschaftlichen Folgen hatte der Brexit?
Also es gibt sehr viele Studien und ich glaube, da reicht das, wenn man sich die Handelszahlen anschaut, die letzten Jahre, dass das UK viel wirtschaftliches Potenzial aus der Hand gegeben hat an Wirtschaftswachstum, an Investitionen, die eben nicht stattgefunden haben. Dass man durch diese ganze Unsicherheit, aber natürlich auch dadurch, dass man nicht mehr im größten Binnenmarkt der Welt Mitglied ist, dass es eben jetzt in vielen Bereichen durch unterschiedliche Standards, durch ja, Nicht-Angleichungen, einfach Marktbarrieren gibt, Friktionen für den Güterhandel, Dienstleistungshandel. Jetzt ist die Freizügigkeit weg. Das betrifft natürlich auch viele Unternehmen und vor allem natürlich auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also es gibt viele Unternehmen, gerade im UK, aber auch in der EU, die eben aufgehört haben, über die Grenze zu handeln, weil zum Beispiel diese ganzen Zolldokumentspflichten einfach unheimlich viel Bürokratieaufwand sind und sich dann für viele nicht lohnen. Das UK war für Deutschland immer ein ganz wichtiger Handelspartner. Wir haben jahrhundertealte Handelsbeziehungen. Die Handelszahlen zeigen, dass UK durch den Brexit einige Plätze abgerutscht ist, aus den Top 10 geflogen ist als wichtigster Handelspartner von Deutschland. Inzwischen ist es wieder ein bisschen besser geworden, aber es ist klar, wenn man Handelshürden errichtet, auch wenn das Abkommen, das die EU und das UK verhandelt haben, unheimlich weitreichend ist, es kann so eine tiefe Integration wie im Binnenmarkt nicht ersetzen und das schlägt sich nieder in den Exporten, in den Importen. Das heißt, da ist jetzt wirklich sehr viel Luft nach oben.
Und wie sieht es aus für die Rest-EU sozusagen? Ich vermute, das hat auch Auswirkungen gehabt.
Der Brexit ist natürlich für beide Seiten wirtschaftlich negativ gewesen. Die EU ist natürlich ohne das UK auch schwächer. UK war immer ein sehr wichtiger Bestandteil der EU, auch gerade für die deutsche Wirtschaft. Man hat sich immer für Freihandelsabkommen eingesetzt, für Investitionen in zukunftsträchtige Technologien. Das fehlt natürlich. Die EU hat, ich glaube, letzten Endes ist das diese ganze Unsicherheit, die wir hatten vor 10 Jahren, wo niemand wusste, wie verhandelt wird, wer mit wem. Am Ende hat die EU zusammengefunden, konnte stark zusammen verhandeln. Es war klar, dass die Integrität des Binnenmarkts nicht auflösbar ist. Wenn man damit angefangen hätte, dann hätte es natürlich die Gefahr gegeben von Nachahmereffekten von anderen Ländern und das ist nicht passiert. Also es gibt, die EU hat gemeinsam da verhandelt und Nachahmereffekte in anderen Staaten gab es bisher nicht. Im Gegenteil, wir haben jetzt auch wegen der geopolitischen Lage Länder wie Island, die im August über möglichen EU-Beitritt abstimmen. Auch in Norwegen gibt es ähnliche Debatten. Das heißt, ich glaube, es gibt inzwischen ein verstärktes Verständnis, dass die Zusammenarbeit in der Wirtschaft nötig ist.
Ganz kurz, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, Dienstleistungen und so weiter. Welche Branchen waren besonders betroffen oder sind besonders betroffen nach wie vor durch den Brexit?
Also grundsätzlich sind natürlich die kleinen und mittelständischen Unternehmen überproportional betroffen, weil sie eben nicht diese Fachkräfte teils finden oder dieses Geld aufwenden können für diese Doppelzertifizierungen, für die Zollformalitäten und so weiter. Besonders durch die Grenzformalitäten betroffen sind natürlich der Agrarhandel, ne, verderbliche Waren. Die verderben eben, wenn es zu lange dauert mit dem LKW an der Grenze. Der Dienstleistungshandel ist natürlich stark beeinträchtigt. Wir hatten zuvor, vor dem Brexit, eben eine Freizügigkeit. Das heißt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten über die Grenze. Und gerade für die deutsche Wirtschaft ist es natürlich wichtig. Unsere Güter made in Germany sind natürlich weltweit bekannt und beliebt, weil das nicht nur schöne, gute Produkte sind, sondern weil die eben repariert werden, weil es eine Schulung dafür gibt, weil der Installateur kommt und das Windrad aufbaut oder die Maschinen für die Bierbrauerei aktualisiert und so weiter. Und das ist jetzt eben schwieriger. Das UK hat zum Beispiel die Visapflichten verschärft für diese kurzfristige Arbeitnehmermobilität. Gibt es ein Sponsorship-Scheme, das heißt, da müssen dann diese Personen extra eingeladen werden. Das kostet Geld und dauert und so weiter. Das heißt, gerade in diesen Bereichen ist es schwieriger geworden.
Gibt es auch Branchen oder Bereiche, in denen sich ganz neue Chancen aufgetan haben durch den Brexit?
Puh, also ich glaube, das ist größtenteils die Meinung in Europa, dass es sehr wenige positive Entwicklung gab, die der Brexit bewirkt hat.
Okay. Jetzt hast du gerade schon beschrieben, es gibt durchaus Bestrebungen, der Union beizutreten, Island, Norwegen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Großbritannien, das UK entscheidet, du, wir gehen wieder zurück, es hat doch mehr Vorteile?
Also wenn man sich die Umfragen im UK anschaut, dann sieht man seit vielen Jahren eine Mehrheit, um die 60% ungefähr von Menschen, die sagen, dass diese Entscheidung eine falsche war. Wie sich das jetzt übersetzt in konkrete Maßnahmen, das Rad zurückzudrehen, das ist eine hochpolitische Entscheidung. Aber es ist klar, wenn man sich die verschiedenen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im UK anschaut, dass es da eine Bewegung gibt, dass es da inzwischen mehr relevante Personen gibt, die sich öffentlich für den Beitritt zur Zollunion, für den Beitritt zum Binnenmarkt, für den EU-Beitritt aussprechen. Wir wissen alle, das wird sicher nicht schnell gehen, das wird sicher nicht einfach werden. Bisher hat eben das UK diese drei roten Linien, keine Zollunion, keinen Binnenmarkt, keine Freizügigkeit. Es gibt verschiedene Stellschrauben, an denen gerade auch verhandelt wird, außerhalb von diesen roten Linien, vielleicht kommen wir dazu noch. Aber solange diese Grundlinien nicht politisch verändert werden, wird es schwierig, diese großen Potenziale, diese Luft nach oben zu heben. Aber wie das in 10, 20 Jahren aussieht, da gibt es zumindest im Austausch auch mit den Vertretern im UK auf jeden Fall auch optimistische Stimmen. Und ich denke, es macht keinen Sinn, nur negativ zu sein und es nach vorne schauen.
Mhm. Und was sind diese Stellschrauben, an denen gedreht wird?
Ja, es gibt da verschiedene und die Ziellinie ist eben im Juli ein Gipfel zwischen der EU und UK zu haben, bei dem einige von diesen Themen abgeschlossen werden. Ein ganz wichtiges Thema ist eben der Agrarhandel, das ich angesprochen hatte. Da geht es dann um so ein Veterinärabkommen. Im Grunde geht es darum, dass die EU und UK eigentlich mehr oder weniger die gleichen Standards haben für Agrarprodukte, aber weil sie eben keine Zollunion sind, muss natürlich an der Grenze genau kontrolliert werden, ob da irgendwelche gefährlichen Krankheiten drin sind, die übertragen werden können und so weiter. Wenn beide Seiten sich jetzt darauf einigen, da auf einem gemeinsamen Level mit so einem Abkommen, dann können diese wegfallen. Das wäre natürlich gerade auch in Nordirland, an der Grenze zwischen Irland und Nordirland, wäre das auch eine große Erleichterung, aber auch sonst für diesen Handel. Ansonsten gibt es Verhandlungen im Bereich Emissionshandel. Sowohl die EU als auch das UK haben Emissionshandelssysteme und das UK war ja auch lange Teil der EU, das diese Maßnahmen mitgetragen hat. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn man da sich auch auf eine enge Abstimmung einig. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel dieser CBAM, der Grenzausgleichsmechanismus, den die EU hat, den auch das UK in Kürze einführt, dass man da sich gegenseitig ausnehmen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es eben Hürden da im Handel. Und auch im Bereich Strombinnenmarkt gibt es Verhandlungen, die man hoffentlich bald abschließen kann. Das ist die eine Schiene an Themen, die laufen. Dazu kommt noch ein Youth Mobility Scheme, also die Erleichterung von Austausch von jungen Menschen. Die andere Schiene, die auch vor allem das UK gerade pusht, ist, neue Themen anzugehen. Neue Themen wie ein Digitalabkommen, ein Abkommen vielleicht auch zur Wirtschaftssicherheit. Ne? Wie können wir unsere Lieferketten resilient aufstellen, aber auch grundsätzlicher Art, wie können wir diese Doppelzertifizierung abbauen, wie können wir uns in verschiedenen Standards wieder enger angleichen und dadurch den Handel erleichtern.
Das klingt nach so einer sehr pragmatischen Herangehensweise, so quasi das, was gerade auf der Agenda ist, was gerade wirklich dringend erforderlich ist zu klären, wird geklärt, aber wir nehmen nicht das, die Flatrate-EU sozusagen. Ja?
Also von europäischer Seite ist natürlich klar, dass solange die roten Linien im UK gleich sind, gibt es da natürlich Grenzen, wie weit man aufeinander zugehen kann. Und das Modell Schweiz mit diesen über 100 Verträgen, die ganz kompliziert immer wieder nachverhandelt werden müssen, das will niemand replizieren. Also die Bedeutung, ne, dass die EU eben zusammenhält, auch dass kein Cherry-Picking den Binnenmarkt gefährdet, das ist weiterhin die Überzeugung in der Mehrheit.
Aus deiner Sicht, was sagst du, sind die wichtigsten wirtschaftspolitischen Lehren sowohl aus dem Brexit als auch aus den Entwicklungen jetzt, dass man sich quasi so punktuell annähert?
Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Lehren, die man aus dem Brexit ziehen kann. Das ist sicher viel Material für viele Doktorarbeiten und darüber hinaus. Es gab ja vor diesem Referendum auch viele Studien, die sowas modelliert haben. Und ich glaube, es zeigt weiterhin, dass es wichtig ist, dass Staaten auch von europäischer Seite genau ihre Maßnahmen überprüfen und auch konsultieren mit der Wirtschaft. Das sieht man immer bei verschiedenen staatlichen Maßnahmen, dass es immer besser ist, bevor man Maßnahmen ergreift, vorher sich die Ausmaße zu verdeutlichen und auch von der Wirtschaft genau zu hören, was nötig ist und wo es Probleme geben könnte. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, da ewig mit den Fragen, warum, wieso, weshalb, sich aufzuhalten. Wir müssen nach vorne schauen. Und gerade die EU, auch das UK, sind natürlich stark unter Druck weltweit durch Handelspartner, die strategische Abhängigkeiten ausnutzen und teilweise auch das Erfolgsmodell von der deutschen Wirtschaft unter Druck setzen. Das heißt, die Pläne, die die EU jetzt hat, um damit umzugehen, zum Beispiel der Industrial Accelerator Act, die ja eine gewisse Abschottung bedeuten, um die industrielle Basis in Europa zu setzen, die sollte nicht zu sehr in Abschottung ausarten. Es ist wichtig, dass wir eben mit wichtigen Partnern wie den UK, auch wenn es schwieriger geworden ist im Handel, ne, wir dürfen nicht vergessen, dass wir weiterhin eng vernetzt sind. Die ganzen Airbus, mit denen wir fliegen, werden auch in UK gebaut, die Minis, mit denen wir fahren. Das heißt, die Probleme, die auf der einen Seite auftreten, treffen auch den anderen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass die EU eben weiterhin auf vertrauenswürdige Partner wie das UK, aber auch andere Länder setzt.
Danke, lieber Clemens Kober. Das war ein schönes Schlusswort. Also erstens, wir schauen in die Zukunft. Zweitens, wir setzen weiterhin auf Zusammenarbeit. Auch und gerade mit dem UK, aber nicht nur, auch gerade angesichts der aktuellen geopolitischen Lage. Vielen, vielen Dank für dieses Resümee, 10 Jahre Brexit-Referendum und für diesen Ausblick. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wirtschaftswissen ist ein Podcast der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Moderation: Daphne Gradwohl und Antonia Bücker. Produktion: Chang Wu. Alle Folgen des Podcasts finden Sie auch auf www.dihk.de.